Seit Anfang 2023 gilt in Deutschland das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und auch auf EU-Ebene wurde in diesem Jahr eine Gesetzesinitiative beschlossen, welche die menschen- und umweltrechtlichen Risiken in den Lieferketten in den Blick nimmt. Damit wurden erste Schritte für den Schutz von Menschenrechten und Umwelt in den Wertschöpfungsketten großer Unternehmen getan. Doch auf globaler Ebene fehlen entsprechende Regelungen noch. Dafür setzen sich verschiedene Initiativen und Organisationen in der sogenannten Treaty Allianz ein. Was das ist, wer da mitmacht und worum es geht, darüber spreche ich mit Gertrud Falk, Referentin bei FIA in Deutschland. Schönen guten Tag, Frau Falk.
Guten Tag.
In Deutschland gilt das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und auf EU-Ebene in Kürze auch ein Lieferkettengesetz. Warum ist da noch ein UN-Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte notwendig?
Das Abkommen ist notwendig, weil es eben auf globaler Ebene ein entsprechendes Gesetz oder entsprechende verbindliche Regelungen nicht gibt. Und es ist auch deswegen notwendig, weil es die Problematik der Menschenrechtsverletzungen durch Unternehmen oder mit Beitrag von Unternehmen von einer anderen Perspektive heraus beleuchtet. Und zwar beleuchtet es diese explizit aus der Rolle der Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen. Es geht also im Kern bei diesem UN-Abkommen darum, dass Betroffene zum Beispiel eben einen leichteren Zugang zu Gerechtigkeit haben, zu Gerichtsbarkeit und eben auch zu Wiedergutmachung. Das steht im Zentrum, während bei den Lieferkettengesetzen, dem deutschen und dem EU-Lieferkettengesetz, der Fokus auf den Unternehmen ist. Welche Sorgfaltspflichten müssen sie wahrnehmen und wie können sie sanktioniert werden, wenn sie die gegebenenfalls nicht wahrnehmen? Damit ist aber nicht zwangsläufig verbunden, dass durch Sorgfaltspflichten tatsächlich keine Menschenrechtsverletzungen mehr passieren. Das soll aber eben durch diesen UN-Konvention oder Pakten erreicht werden, dass die Unternehmen ganz klar von den Betroffenen auch zur Rechenschaft gezogen werden können und dass die Staaten ganz klar den Auftrag haben, entsprechende verbindliche Gesetze zu entwickeln und zu erlassen, damit also diese Unternehmen wirklich haftbar gemacht werden können.
Und wie steht es um diesen Prozess? Wer macht da mit und wie weit sind die Verhandlungen schon gediehen?
Der Prozess, der zieht sich schon sehr lange hin. Seit 10 Jahren läuft er. Es ist eine Arbeitsgruppe des UN-Menschenrechtsrates. Das heißt, grundsätzlich erstmal machen alle Mitglieder des UN-Menschenrechtsrates mit. Mitglieder sind ja die Staaten. Und dazu sind aber alle Staaten auch eingeladen, die eben nicht Mitglied in dem Menschenrechtsrat sind, aber Mitglied der Vereinten Nationen sind. Darüber hinaus dürfen auch akkreditierte zivilgesellschaftliche Organisationen mit an den Beratungen teilnehmen. Sie dürfen nicht mitentscheiden, aber sie dürfen eben mitberaten, sich zu Wort melden und natürlich können auch versuchen, Einfluss zu nehmen auf einzelne Staaten oder auf das Verfahren. Und wir sind jetzt in der Situation, dass es einen dritten Entwurfsvorlage gibt und ganz aktuell auch ein Vorschlag des Vorsitzenden dieser Arbeitsgruppe, das Verfahren zu beschleunigen. Er hat also sehr konkrete Vorschläge gemacht, dass die Arbeitsgruppe öfter tagen soll, dass sie beispielsweise eben auch zu verschiedenen Themen öfter tagen soll und in kürzeren Abständen. Und über diesen Verfahrensvorschlag müssen die Staaten jetzt quasi abstimmen, sich dazu verhalten. Und wir hoffen sehr, dass der angenommen wird. Die Staaten sind teilweise zurückhaltend, weil das eben auch mit höheren Kosten verbunden ist. Und ja, viele zunächst mal jedenfalls scheinen nicht bereit zu sein, da noch mehr Geld zu investieren in dieses Verfahren.
Was steht denn in dem Vorschlag drin und was sind vielleicht die Knackpunkte, wo nicht alle zustimmen wollen oder können?
Im Kern wird darin drinstehen, welche verbindlichen Regeln Staaten auferlegt werden, um Menschen vor Menschenrechtsverletzungen durch Wirtschaftsunternehmen zu schützen. Denn bei den Vereinten Nationen sind ja Staaten Mitglied und internationale Pakte, die im Rahmen der Vereinten Nationen verabschiedet werden, richten sich immer an Staaten. Es wird also ein Regelwerk geschaffen, an das Staaten gebunden sind, die dieses Regelwerk dann ratifizieren müssen zunächst. Und in dem Regelwerk steht dann aber auch drin, wie Unternehmen Menschenrechte respektieren müssen, wie sie sich verhalten müssen, um Menschenrechte nicht zu verletzen. Und das Dritte, was drinstehen wird, ist, wie Betroffene von solchen Menschenrechtsverletzungen einen tatsächlichen Zugang zur Gerichtsbarkeit bekommen und Wiedergutmachung. Denn oft ist es so, dass zwar faktisch oder theoretisch die Möglichkeit besteht, für solche Betroffene zu klagen, aber die Kosten für ein Gerichtsverfahren sie nicht stemmen können. Die Beweislast bei ihnen liegt, darzustellen, wie denn nun genau das Unternehmen XY ihre Rechte verletzt hat. Und das ist für sie oft eine Hürde, die sie gar nicht überwinden können. Und deswegen wird in diesem Pakt eben auch festgelegt sein, welche Erleichterungen Betroffene zugutekommen, wie zum Beispiel die Umkehr der Beweislast. Das ist ein Mittel, um Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen einen tatsächlichen Zugang zu Gerichtsbarkeit und zu Gerechtigkeit in diesem Rahmen zu ermöglichen, wenn man eben sagt, nicht die Betroffenen, die Klägerinnen in diesem Fall, müssen die Beweise vorlegen, sondern andersherum, die Unternehmen müssen beweisen, dass sie nicht dafür verantwortlich sind, für diese Menschenrechtsverletzungen, die passiert sind.
Und ja, was hätte die Wirtschaft in Deutschland und Europa dann von so einem Abkommen, wenn das dann in Kraft treten würde?
Na, wir hätten auf jeden Fall den Vorteil davon, dass die entsprechenden Gesetze weltweit gelten. Das heißt, jetzt ist es ja so, dass Unternehmen, die in Deutschland und Europa ihren Sitz haben, von diesen Lieferkettengesetzen, die eingangs erwähnt worden sind, von denen ja gebunden sind in dem entsprechenden Geschäftsbereich. Aber ich sag mal, die Konkurrenz aus den USA oder Brasilien oder eben nicht an solche Regeln gebunden sind. Und deswegen sagt man, dass die anderen Unternehmen eben einen Wettbewerbsvorteil haben. So wird es oft dargestellt. Wenn aber jetzt ein globaler Pakt verabschiedet und beschlossen wird und Staaten diesen eben auch ratifizieren, dann gelten gleiche Bedingungen für alle Unternehmen weltweit. Und damit zusammenhängend gibt es dann eben auch mehr Rechtssicherheit für Unternehmen, dass klar ist, was sind denn jetzt die Anforderungen an sie, was dürfen sie eben auf keinen Fall tun und bei welchen anderen Handlungsmöglichkeiten von ihnen haben sie und können sich eben auch an die Staaten wenden.
Und wie ist da die Meinung der deutschen Wirtschaft dazu? Unterstützen die solche Initiativen?
Das ist unterschiedlich. Es gibt vor allen Dingen Wirtschaftsverbände, Industrieverbände oder auch Bankenverbände, die sich dagegen verhalten, die eben im Vordergrund argumentieren, dass es eben zu viele auch bürokratische Hürden für sie seien und dass sie ja auch gar nicht immer nachvollziehen können, was in einzelnen Ländern wirklich passiert, wer da welche Rechte verletzt, auch in ihren Zulieferketten und dass das eben alles zu kompliziert und zu teuer auch sei. Es gibt aber durchaus auch Unternehmen, sowohl kleinere Banken, aber auch zum Beispiel Unternehmen auch in der Outdoor-Branche, die sagen, nein, natürlich wollen wir nicht produzieren auf dem Rücken von Menschenrechtsverletzungen. Das wollen wir nicht und wir sind deswegen sehr damit einverstanden, dass diese Problematik global geregelt wird und auch wir, die wir uns jetzt schon wirklich aktiv bemühen, uns an solche Vorgaben zu halten, dass auch wir keinen Wettbewerbsnachteil dann mehr haben gegenüber Unternehmen, die solche Regeln eben nicht beachten bisher.
Head for the shore, my friend, the forest is on fire. You can see the smoke climb high into the night. Don't be afraid, my friend, to follow the desire in your heart. You'll always know which road is right. Don't think you're leaving me behind. Don't think you're leaving me behind. I'll find a way, I'll take my thousands of mistakes and rub me down into the dust I am today. I'll light them up in flames, for I wait deep into the water. Let these ocean waves take me away. there'll come a day, my friend, when everything is quiet for a while. Another place, another time. Don't think you're leaving me behind. Don't think you're leaving me behind.
Am Telefon ist immer noch Gudrun Falk von FIA Deutschland und wir sprechen über das UN-Treaty, ein Abkommen über umwelt- und menschenrechtliche Sorgfaltspflichten auf UN-Ebene. Wie verhält sich denn die Bundesregierung in den Verhandlungen zum UN-Treaty?
Die Bundesregierung hat sich bisher zurückgehalten, will ich mal so sagen. Sie haben das schon verfolgt, sie haben an den Verhandlungen teilgenommen, aber haben sich nicht weitergehend irgendwie dazu geäußert. Wie die sich nun inzwischen intern wirklich dazu stellen und welches Ministerium möglicherweise welche Interessen einbringt, das wissen wir nicht. Bisher federführend ist auf jeden Fall das Auswärtige Amt, was Deutschland eben dort bei den Verhandlungen vertritt. Wir haben aber die Information, dass die deutsche Regierung zunächst gesagt hatte, wir warten ab, wie das EU-Lieferkettengesetz aussehen wird. Erst wenn das beschlossen ist, wenn klar ist, welche Regelungen in dieses Gesetz aufgenommen worden sind, dann werden wir uns auf dieser Basis in die Treaty-Verhandlungen bei den Vereinten Nationen einbringen. Und auch auf dieser Basis werden wir uns dann dafür einsetzen, dass auch die EU von ihren Mitgliedern ermächtigt wird, an diesen Verhandlungen teilzunehmen. Und was wir jetzt mitbekommen, ist, dass jetzt tatsächlich da etwas mehr Aktivität ist, dass auch auf EU-Ebene bei der Kommission da jetzt mehr Bereitschaft ist, wirklich mitzuverhandeln. Wir wissen aber, was Deutschland betrifft, auch, dass Deutschland nicht, ich sag mal, das Auswärtige Amt genauer gesagt, nicht so proaktiv sich einbringen kann, weil bestimmte Arbeitsstellen, die dazu eigentlich geschaffen werden sollten, jetzt aufgrund von Finanzschwierigkeiten doch nicht geschaffen worden sind.
Nun läuft der Prozess ja schon einige Jahre, aber gibt es denn einen zeitlichen Rahmen für die Verhandlungen, bis wann da irgendwas beschlossen werden soll?
Es gibt keinen zeitlichen Rahmen für diese Verhandlungen. Es wird auch offiziell heißt, diese Arbeitsgruppe, die eingesetzt worden ist vom Menschenrechtsrat, also auf Englisch auch die Open-Ended Working Group, das heißt eine Arbeitsgruppe ohne eine zeitliche Befristung. Das heißt, die Verhandlungen gehen so lange weiter, bis tatsächlich ein Kompromiss gefunden worden ist, mit dem zumindest die Mehrheit der Mitglieder der Vereinten Nationen leben kann.
Und jetzt nehmen wir mal an, es wird ein Kompromiss gefunden. Was bedeutet das dann für die deutsche Gesetzgebung und für die deutsche Wirtschaft? Müssen die sich dann da unbedingt dran halten? Auf UN-Ebene fehlt ja eigentlich eine Instanz, die da dann was durchsetzen kann. Wie würde das dann aussehen?
Zunächst müsste Deutschland diese UN-Konvention ratifizieren. Das ist etwas, was alle Staaten machen müssen, damit eine Konvention für sie auch wirklich gilt. Also damit sie wirklich sich selber daran binden, diese Menschenrechtskonvention einzuhalten und umzusetzen. Das heißt, das müsste Deutschland als erstes tun. Und dann treten solche Konventionen immer auch erst dann wirklich in Kraft, wenn eine bestimmte Anzahl von Staaten sie ratifiziert haben. Welche das bei dieser Konvention sein würden, das weiß man noch nicht, weil das wird natürlich auch verhandelt. Ja, die Durchsetzungsinstanz bei den Vereinten Nationen ist in der Regel ein Fachausschuss, den es für jeden der UN-Konventionen gibt. Ein Fachausschuss, der sich eben aus ExpertInnen zusammensetzt, die sich zu dem entsprechenden Thema der Konvention eben gut auskennen und dafür auch vorgeschlagen werden. Und diesen Fachausschüssen müssen die Staaten im 5-Jahres-Rhythmus Berichte einreichen und darüber auch dann persönlich berichten, wie sie denn diesen Menschenrechtspakt umsetzen, was sie tun, damit er eben auf Deutschland bezogen, was dort die Regierung tut, damit dieser Pakt eben in Deutschland umgesetzt ist, damit auf Grundlage dieses Paktes eben keine Menschenrechtsverletzungen passieren oder Deutschland zumindest sich aktiv darum bemüht, dass sie nicht passieren. Und dieser Ausschuss gibt dann Empfehlungen an die Regierung, wie sie bestimmte Unzulänglichkeiten verbessern soll. Da Regierungen in der Regel dazu neigen, Probleme in der Umsetzung von solchen Pakten, Unzureichendes zu verschweigen oder schönzureden, haben eben auch zivilgesellschaftliche Organisationen die Möglichkeit, sogenannte Parallelberichte an diese Fachausschüsse einzureichen, in denen eben mögliche Menschenrechtsverletzungen oder Unzulänglichkeiten durch das Handeln des Staates nochmal stärker hervorgestellt werden und vielleicht auch ausführlicher dargestellt werden. Und diese Berichte werden von den Fachausschüssen eben auch sehr ernst genommen und sehr gewertschätzt, weil sie natürlich sagen, sie können nicht die Menschenrechtssituation in allen Ländern der Vereinten Nationen wirklich ausreichend gut genug kennen, um die Berichte der Staaten alleine wirklich angemessen beurteilen und bewerten zu können. Das heißt, auf Basis dieser zivilgesellschaftlichen Berichte kann das Fachgremium auch die Staaten nochmal extra befragen, herausfordern, nenne ich es mal. Und die Empfehlungen, die der Fachausschuss gibt, sind öffentlich. Das heißt, die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die an einer bestimmten Rechtsverletzung oder Unzulänglichkeit eines Staates dazu arbeiten, das beobachten, können auf Basis dieser sogenannten Empfehlungen der Fachausschüsse eben auch den jeweiligen Staat, die Regierung herausfordern und sagen, also bitte, ihr habt zu Thema X die Empfehlung Y bekommen und wir möchten jetzt, dass ihr das auch umsetzt. Und wir werden daran quasi euch weiter auf die Füße treten und können dazu auch Öffentlichkeitsarbeit machen, können sich ans Parlament wenden. Also die Zivilgesellschaft hat durchaus einige Mittel, um eben dafür zu sorgen, um Staaten dazu zu bringen, den Pakt letztlich auch umzusetzen.
Gut, im Moment ist ja erstmal die Zivilgesellschaft dabei, die Staaten überhaupt dazu zu bringen, solch ein Abkommen überhaupt zu verabschieden und zu verhandeln. Dafür gibt es die sogenannte Treaty Alliance. Was ist denn das und wer ist daran beteiligt? Wer macht da mit?
Die Treaty Alliance ist ein internationaler Zusammenschluss von zivilgesellschaftlichen Organisationen, mit dem Ziel eben ein wirksames und weitreichende Konvention zu erreichen. Da sind auf internationaler Ebene vor allen Dingen Zusammenschlüsse von Nichtregierungsorganisationen, von benachteiligten, diskriminierten Gruppen auch, wie beispielsweise indigene Gruppen, die sich international oder regional zusammengeschlossen haben, um bei den Vereinten Nationen ihre Interessen zu vertreten. KleinbäuerInnenorganisationen, Frauenorganisationen oder auch auch Organisationen, die für die Rechte von Kindern eintreten. Das heißt, die organisieren sich in der Regel eben auch international und haben dann VertreterInnen, die an den Verhandlungsrunden in Genf, wo die in der Regel stattfinden, eben auch teilnehmen können. Es gibt auch einzelne Organisationen wie FIAN International, die eben auch dort vor Ort am Verhandlungstisch mitsitzen, aber in der Regel immer in Zusammenarbeit eben mit den vorgenannten Zusammenschlüssen auch agieren. Wenn alleine als Organisation kann man in einer so großen Runde letztlich politisch nicht so viel erreichen. Das ist auf internationaler Ebene bei den Vereinten Nationen. Dann gibt es die Treaty Allianz, aber eben auch in vielen nationalen Staaten, auch in Deutschland. Und hier in Deutschland ist es eben auch ein Zusammenschluss von vor allen Dingen Nichtregierungsorganisationen und kirchlichen Hilfswerken. Die werden koordiniert von der NGO Global Policy Forum, die MitarbeiterInnen haben, die diese Arbeit koordiniert und eben auch für uns immer wieder auch die aktuellen Informationen hat und weitergibt und eben auch mit zu der Gruppe gehört, die so ein bisschen auch die Strategie mit vorüberlegen. Also neben dem Global Policy Forum sind eben weitere NGOs dabei, wie eben FIAN Deutschland, wir, wie das Südwind-Institut oder auch die Frauenorganisation Women Engage for a Common Future. Und von den Hilfswerken, den kirchlichen, ist beispielsweise Miserior auch sehr stark vertreten.
Ich bin immer noch im Gespräch mit Gudrun Falk von FIAN über die Treaty-Allianz und ich wollte von ihr wissen, warum FIAN bei der Allianz mitmacht und was FIAN eigentlich ist.
FIAN, vielleicht erstmal, ist eine Abkürzung und steht für Food First Informations- und Aktionsnetzwerk. Wir sind die internationale Menschenrechtsorganisation für das Recht auf angemessene Nahrung und FIAN hat eben 20 Sektionen weltweit und ich arbeite eben bei der deutschen Sektion. Wir haben unser Büro hier in Köln und es geht im Kern darum, dass Menschen in ländlichen Regionen den Zugang zu Nahrung nicht verwehrt wird. Das passiert leider sehr, sehr oft. Zum Beispiel, wenn Unternehmen sich Land aneignen, auf dem kleinbäuerliche Gemeinschaften vorher eben Nahrungsmittel produziert haben. 80% der Hungernden weltweit leben auf dem Land. Und das ist ein Indikator dafür, dass Hunger nicht, sag mal, vom Himmel fällt oder nicht nur durch Naturkatastrophen verursacht wird, sondern dass Hunger politisch gemacht ist. Und dagegen treten wir ein. Wir gucken also in solchen konkreten Fallbeispielen, von denen wir eben viele kennen, wo kleinbäuerliche Gemeinden in der Regel durch Unternehmen von ihrem Land vertrieben werden, das Agrarland ihnen weggenommen wird oder eben auch der Zugang zu Wasserressourcen ihnen verwehrt wird, bis dahin, dass ganze Dörfer aus ihren Häusern auch vertrieben werden. Das ist quasi der Kern unserer Arbeit, aus der sich heraus natürlich wir sehen, welche strukturellen Hintergründe gibt es für solche Rechtsverletzungen und wo muss man eben auch ansetzen, um diese problematischen Strukturen zu verändern, wie eben zum Beispiel durch so einen Pakt auf Ebene der Vereinten Nationen.
Das ist ja nun ein recht komplexes Thema. Wo können denn Menschen, die das jetzt hören und sich dafür interessieren, noch weitere Informationen dazu bekommen und vielleicht auch ihre Arbeit unterstützen?
Ja, wir haben auf unserer Internetseite Informationen zur Treaty Allianz und auch eben zu diesem sogenannten Treaty, zu dem Prozess der Erarbeitung. Das Global Policy Forum hat natürlich als Koordination auch viele Informationen auf der Webseite. Nicht nur die kurzen Nachrichten, sondern auch Veröffentlichungen. Es gibt von der Treaty Allianz eine Reihe von Veröffentlichungen, die 2 bis 4 Seiten haben, also die man auch gut lesen kann, wo man jetzt nicht eine dicke Studie gleich sich vornehmen muss, sondern eben auch darüber relativ schnell und gut lesbare Informationen bekommen kann. Und natürlich kann man auch mir eine E-Mail schreiben und ich beantworte die dann auch ganz gerne.
Okay, also die Internetseiten und die Kontaktdaten werde ich dann in der Mediathek mit verlinken. Vielen Dank für das Gespräch zu dem interessanten Thema an Gertrud Falk von FIA in Deutschland und viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.
Ja, vielen Dank.
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.